Eigentlich hätte ich nach den letzten Malen heute noch so einen Deutschland-Hut anziehen und aufsetzen sollen, so einen Zylinder in den Deutschland-Farben. Geben Sie es zu, Herr Bischof. Sie hätten schon erwartet, dass ich hier heute wieder in voller Deutschland-Fan-Montur erscheine, oder?
Aber diesmal absolut. Und dass Sie es nach gestern eigentlich auch gar nicht ausgezogen haben, hätte ich gedacht, oder?
Und nie mehr ausziehen würde. Hätte passieren können nach so einem Spiel. Und geben Sie es zu, Sie vermissen es auch ein wenig, oder?
Naja, also.
Ich ziehe es nachher zu Hause wieder an.
Dann bin ich aber beruhigt. Also okay, dann fangen wir wohl mal an.
Ja, finde ich gut.
Wir feiern Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewig, der nicht aufgibt das Werk seiner Hände.
Also ich habe schon das Gefühl, durch die Fußball-Europameisterschaft steht die Zeit so ein bisschen still. Also zumindest, wenn man sich, wie ich, darauf eingelassen hat und einfach mitgeht, mitfühlt, mitfiebert, das ist schon so ein bisschen ein Durchatmen, oder? Wie geht's Ihnen?
Ja, klar. Also und ich meine, es tut einfach gut zwischendurch. Das soll so sein. Und ich denke manchmal, es ist ja vielleicht auch nicht schlecht, wenn dabei unseren europäischen Gästen auffällt, dass hier wahrlich alles nicht so wahnsinnig perfekt ist, wie sie meinen. Ne?
Ja. Nicht perfekt
ist. Nein, ich glaube, es ist jetzt doch angekommen, Digitalisierung, das weiß ja auch eigentlich schon jeder, wenn man dann mal im Ausland ist, im Sommerurlaub.
Meinen Sie, die denken von uns, dass wir so perfekt sind und sind jetzt überrascht?
Naja, bisher galten wir, glaube ich, immer so als Organisationsweltmeister und die Idealbilder sind ja immer so irgendwie, es glaubt ja hier auch mancher, wir seien da besonders weit in der Digitalisierung oder was anderes angeht. Jedenfalls habe ich in den letzten Tagen viel Berichte darüber gehört, dass es doch einen gewissen Kontakt mit der Realität gibt und das ist immer gut.
Aber die Fans machen Spaß und haben Spaß, also die Niederländer zum Beispiel, ne? die Hunderten auf der Masurenallee, ich dachte zuerst Betriebsversammlung der BSR, alles orange, das ist schon ein tolles europäisches Wir-Gefühl, finde ich.
Ja, schön, dass das gelingt. Ja. Man könnte ja auch sagen, es ist fast schon widersinnig, Europameisterschaft, eigentlich bräuchten wir doch nur ein einziges europäisches Team, oder?
So ja, spannend.
Vom Bewusstsein her.
Ja.
Und vielleicht macht es auch deshalb so viel Spaß. Wir gewinnen ja auf jeden Fall. Denn ein europäisches Team wird am Ende gewinnen. Und wenn das Harry Kane ist, mit dem wir ja sonst eigentlich nur von Bayern München kennen, naja, dann werden wir eben mit Harry Kane zusammen Europameister, obwohl die Engländer werden es wohl eher nicht, oder?
Das war nicht so doll, was sie bisher abgeliefert haben. Nee. Aber sie haben ja jetzt ganz schön was bei mir zum Nachdenken ausgelöst.
Ja?
Was wäre denn in einer gesamteuropäischen Mannschaft? Ja. Wer würde da mitspielen? Aber das ist eine andere Geschichte.
Das ist die Zukunft.
Eine andere Sendung. Bei aller Freude über die Fußball-EM ertappe ich mich aber auch immer wieder dabei, wie ich so schon denke, bin ich jetzt in eine Falle gegangen?
Ja.
Also gehöre ich jetzt auch zu denen, die sich durch Brot und Spiele von den wichtigen Themen der Welt ablenken lassen? Vielleicht, aber so ein bisschen durchatmen tut auch gut. Ist doch auch ganz wichtig, oder?
Den Gedanken finde ich richtig. Das muss man sich natürlich immer fragen, ob das jetzt Brot und Spiele ist. Mhm. Auf der anderen Seite, ich erlebe es nicht so. Ich erlebe es eher so, dass die Menschen über die Freude am Feiern die ernsten Fragen unserer Zeit gerade nicht vergessen. Mhm. Das habe ich auch schon mal anders erlebt, dass man den Eindruck hatte, der Sport drängt irgendwie alles zurück und an die Seite und die Probleme sollen weggehen. Mhm. Nee, ich habe schon das Gefühl, in der Hinsicht sind wir, kann man das so sagen, als Gesellschaft vielleicht ein ganzes Stück erwachsener geworden, möglicherweise auch durch die Pandemie. Mhm. Seitdem sitzt uns doch sehr tief in den Knochen, dass wir ein Gespür dafür haben, was wichtig und was nicht so wichtig ist. Gerade über die Pandemie wird ja im Moment auch nochmal wieder sehr viel diskutiert. Ja. Wie war das? Warum haben wir die Schulen so früh geschlossen? Und ich glaube, inzwischen herrscht darüber große Einigkeit, dass das ein Weg war, den wir so nie wiederholen würden an dieser Stelle. Mhm. Also ich erlebe da eine große Ernsthaftigkeit und dann tut das Durchatmen, dann tut so ein Fest natürlich auch gut. Also ich meine, ein Leben ohne Feiern und ohne Fest, das würde ich jetzt auch nicht wollen. Da sind wir dann auch schon direkt beim Gottesdienst. Der Gottesdienst dient ja auch nicht dazu, irgendwie die Woche zu verdrängen, sondern es in einen anderen Rahmen zu stellen. Und natürlich, das will ich dann auch sagen, also es ist jetzt nicht der Vergleich Gottesdienst und Fußballfeier, aber das Feiern an sich ist, glaube ich, etwas, was wir alle brauchen als Grundzustimmung zum Leben. Das ist ja der Sinn des Festes, dass wir unsere Zustimmung zum Leben und dass wir froh sind, dass wir Leben zum Ausdruck bringen. Und dann gibt das auch Kraft, wieder etwas zu tun, was eben dran ist.
Und wenn Sie gerade auch die Pandemie angesprochen haben, wie schön, dass wir so ein großes Fest wie die Europameisterschaft auch wieder so alle dicht zusammen feiern können. Jetzt geht es mal nicht um Tabellenstände, sondern um den 5. Sonntag nach Trinitatis und den 22. Sonntag vor dem ersten Advent. In einem halben Jahr ist Weihnachten dann schon wieder vorbei sogar. Aber ich will jetzt gar nicht so auf die Tube drücken zeitlich, dass die Zeit noch mehr davon rast. Aber warum geht es heute an diesem Sonntag?
Also ich staune schon, Sie halten das durch mit diesen Zählen vor dem ersten Advent. Ich guck mal, wie lange. Heute geht es um Aufbruch, um Nachfolge, um das, was passiert, wenn Gottes Geschichte bei mir oder bei dir ankommt, sein Ruf. Dazu gibt es eine Reihe von spannenden Texten in der Bibel. Der bekannteste, der heute auch gelesen wird, ist sicher der, der erzählt, wie Abraham sich aufmacht, als er schon alt ist. Da weist ihm Gott einen neuen Weg. Geh aus deinem Vaterland, heißt es da. Du sollst ein Segen sein, du sollst ein Segen werden im Aufbruch, im Hören auf das, was Gott mit dir vorhat.
Wenn Sie davon schon so viel erzählen, ja, genau, vermute ich.
Das haben Sie gut erkannt. Der Text, den ich gleich lesen werde, setzt einen ganz anderen Akzent. Es geht darum, wie das mit Stärke und Schwäche bei denen ist, die im Dienst sind, für den Glauben zu werben, einzustehen. Ein ganz spannender Text über das Verhältnis von Stärke und Schwäche.
Klingt so. Es läuft ja gerade übrigens, Herr Bischof, der Berliner Volksfestsommer in Reitgendorf. Und ich finde, da könnte es so eine Tombola geben mit Kuscheltieren und Bibelzitaten. Also man gewinnt ein Kuscheltier und gleichzeitig ein Bibelzitat. Ich komme darauf, weil es für mich auch immer so genauso ist wie eine Überraschung, wie bei einer Tombola, welche Bibelstelle jetzt kommt. Also als wenn ich so einen Faden ziehe oder in eine Lostrommel reingreife. Ich bin gespannt, worum es denn heute genau gehen wird.
Ja, es ist ein längerer Abschnitt aus dem 2. Korintherbrief, also Neues Testament. Paulus, der Apostel, schreibt an die Gemeinde in Korinth. Da haben wir 2 Briefe von ihm im Neuen Testament dazu. Das ist schon deshalb spannend, weil Korinth, diese damals posierende multinationale Stadt, ziemlich modern war und die Gemeinde dort so etwas wie Paulus Lieblingsgemeinde. Und deshalb, vielleicht auch deshalb, immer wieder im kräftigen Konflikt mit ihm. Jedenfalls gibt es da Gruppen in Korinth, Parteien in der Gemeinde. Nicht alle sind für Paulus. Im Gegenteil, da sind viele Gegner, die anfragen, ob er, Paulus, eigentlich der Richtige ist. Und da setzt unser Abschnitt ein. Okay. Ich lese aus dem 2. Brief an die Gemeinde in Korinth im 12. Kapitel. Gerühmt muss werden. Wenn es auch nichts nützt, so will ich doch kommen auf die Erscheinungen und Offenbarungen des Herrn. Ich kenne einen Menschen in Christus vor 14 Jahren. Ist er im Leib gewesen? Ich weiß es nicht. Oder ist er außer dem Leib gewesen? Ich weiß es nicht. Gott weiß es. Da wurde derselbe entrückt bis in den 3. Himmel. Und ich kenne denselben Menschen, ob er im Leib oder außer dem Leib gewesen ist, weiß ich nicht, Gott weiß es. Der wurde entrückt in das Paradies und hörte unaussprechliche Worte, die kein Mensch sagen kann. Für denselben will ich mich rühmen. Für mich selbst aber will ich mich nicht rühmen, außer meiner Schwachheit. Denn wenn ich mich rühmen wollte, wäre ich kein Narr, denn ich würde die Wahrheit sagen. Ich enthalte mich aber dessen, damit nicht jemand mich höher achte, als er an mir sieht oder von mir hört. Und damit ich mich wegen der hohen Offenbarung nicht überhebe, ist mir gegeben ein Pfahl ins Fleisch, nämlich des Satans Engel, der mich mit Fäusten schlagen soll, damit ich mich nicht überhebe. Seinetwegen habe ich 3-mal zum Herrn gefleht, dass er von mir weiche. Und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft vollendet sich in der Schwachheit. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, auf dass die Kraft Christi bei mir wohne. Darum bin ich guten Mutes in Schwachheit, in Misshandlungen, in Nöten, in Verfolgungen und Ängsten um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, so bin ich stark.
Ich fand den Text schon ganz schön schwierig zu folgen auch. Da waren so doppelte Verneinungen drin und dann sagt er auch selbst, ich weiß nicht. Also am meisten hängen geblieben ist mir am Ende dieses Kraft in der Schwachheit. Ja. Also darüber, finde ich, kann man schon mal super nachdenken. Ja. Und dann habe ich mich aber vor allem gefragt, was war denn die Frage vorab von der Gemeinde? Also wenn er jetzt so einen Brief schreibt und der kommt so komplizierter bei denen an, konnten die wohl wirklich etwas damit anfangen?
Also das glaube ich schon. Natürlich ist das eine Sprache, die wir heute nicht mehr so leicht verstehen. Das Wort rühmen ist jetzt schon nicht so das Erste, womit wir irgendwie umgehen, obwohl wir über Ruhm ja sonst auch gerne reden. Aber bei diesem Rühmen, über das Paulus hier spricht, geht es ja um die Frage, was legitimiert ihn sozusagen als Apostel? Also warum hat er die Vollmacht, von dem zu reden, wovon er redet, und sollen ihm die Menschen jetzt nachfolgen oder sollen nicht ihm nachfolgen, sondern Christus, aber sozusagen von ihm auf diesem Weg gesetzt sein? Und da ist das, was er in diesem, ich glaube, der erste Teil des Textes ist wirklich ja nicht so ganz leicht verständlich, das, was er da über eine dritte Person sagt, und dabei meint er eigentlich sich selbst sozusagen, über das, was er an Offenbarung, an Begegnung mit Gott, mit Jesus erlebt hat, das, was er da erzählt, das sagt in gewisser Weise, ihr könnt mir glauben, ich bin ganz nah in Kontakt mit Gott gekommen und das, was ich erzähle, erzähle ich aus diesen Begegnungen heraus. Und das ist genau der Streit, der in der Gemeinde auch herrscht. Was ist sozusagen das, das den einen oder den anderen dazu berechtigt zu sagen, so ist es richtig ausgelegt, Gottes Wort. Und dann sind wir ganz bei heute.
Also Moment, ja. Da mache ich nochmal kurz einsetzen.
Bevor wir
also,
ganz bei heute
genau,
sind.
Genau, wobei das für mich das Interessanteste ist, was hat das für uns heute für eine Bedeutung? Aber das klingt so ein bisschen, als wenn es hier um eine Gemeindekirchenratswahl gehen würde, also er sich für irgendwas bewirbt. Da frage ich mich tatsächlich, und deswegen will ich Sie gar nicht lange aufhalten, was hat das mit uns denn heute jetzt zu tun, dass Paulus sich da jetzt so nach vorne schmeißt?
Na, also das hat zweierlei mit uns zu tun. Die eine Frage ist immer die bei den Korintherbriefen, wie ist das, wenn es Parteiungen im christlichen Glauben gibt? Warum können die sich nicht einigen? Ich meine, das ist eine sehr moderne Frage. Wie ist das eigentlich mit den vielen verschiedenen Konfessionen, die wir haben? Warum geht das nicht mit einer Stimme? Das ist eine oft schwere Auseinandersetzung darum, weil im Grunde zum Glauben ja, so ein Stück Einheit mit den anderen Christinnen und Christen immer dazugehört. Und das andere, was dann gleich daraus folgt und was hier die Grundfrage ist, wer spricht das Richtige im Namen Gottes aus? Und zwar jetzt nicht sozusagen an sich, sondern bei allen Fragen, auf die Menschen eine Antwort suchen. Wer sagt denn das Richtige im Namen Gottes im Blick auf die Frage, wie wir zum Frieden kommen? Wer sagt denn das Richtige im Namen Gottes im Blick auf das, was uns heute um Fragen um Lebensanfang und Lebensende ganz besonders umtreibt? Und hier geht es eben um die Frage, wer sagt denn das Richtige damals für die Entwicklung der christlichen Gemeinde und Gemeinschaft? Sollen wir uns mehr öffnen? Auch das ist damals eine zentrale Frage. Das ist ja sozusagen Paulus Werk, der sogenannte Heidenapostel, also der hinausgeht in die Welt und überall versucht, Christinnen und Christen auch unter den Völkern zu gewinnen. Ist das eine Öffnung, die am Ende den Kern des Glaubens verwässert? Oder ist das genau der richtige Weg? Und jetzt kommt der Punkt mit der Schwachheit dazu. Weil, also das hört man auch hier drin, Paulus hatte offensichtlich ein physisches Leiden, das ist das, was er mit Pfahl im Fleisch nennt, dass ihn Gott sozusagen damit schlägt, dass er nicht diese Gesundheit hat, die er sich wünscht und vorstellt. Und da gibt es eben auch welche, die sagen, naja, also hier guckt mal einer, der sozusagen physisch gar nicht wirklich stark genug ist, wie soll der denn eigentlich uns anführen können in den großen Herausforderungen, die wir haben? Auch eine sehr moderne Frage.
Ja, mit Blick in die USA.
Ja, genau. Also das ist eine zentrale Frage, die Paulus da vorgeworfen wird. Er war offensichtlich physisch geschlagen und er war wohl auch nicht der beste Redner, um das mal so schlicht zu sagen. Und jetzt macht er einen ganz spannenden Gedanken, der ganz zentral für unseren Glauben ist. Er sagt, also wenn es nur darum ginge, ob ich besonders stark bin als Mensch und besonders stark rüberkommen könnte, dann würde ja unter Umständen das, was den Glauben eigentlich ausmacht, verwässert werden, indem die Leute glauben, es geht ja wohl um Paulus. Nein, es geht natürlich überhaupt nicht um Paulus. Und deswegen kann Gott diese Schwäche, die er da hat, und kann auch Paulus diese Schwäche, die er da hat, in eine gewisse Stärke umwandeln, weil sie erst recht nichts von dem nimmt, worum es eigentlich geht, nämlich um Gottes starkes Wort dabei. Da ist sozusagen kein Mensch, kein Paulus, der sich davor stellt, sondern der gerade in dieser Schwäche, die Gott stark macht, ganz durchlässig wird für das, was Gott sagen will. Und was will Gott sagen? Dass er in der Schwäche, in unserer Schwäche, in dem, wo wir meinen, am Ende zu sein, tatsächlich bei uns ist. Dann sind wir sozusagen mitten am Kreuz an dieser Stelle, nämlich da, wo Gott das Schwere, das Schwache, das Gekrümmte, das im Grunde da zur Lächerlichkeit preisgegebene, ans Kreuz genagelte, umdreht und sagt, hier bin ich tatsächlich dabei und hier lasse ich neues Leben draus wachsen. Und so ist dann auch in der Nachfolge, im Aufbruch bei Paulus, diese Erfahrung, dass es gerade die Schwäche ist, die Gott verwandelt und zu einer Stärke macht, um zu zeigen, darum geht es und um nichts anderes.
Oh, tatsächlich sehr spannend. Also da haben Sie mich jetzt gut mitgenommen, weil am Anfang so zwischendrin dachte ich auch bei dem, was Sie erzählten, das klingt ja ganz schön viel nach Kirchenpolitik irgendwie, so Gemeinden zusammenführen und zusammenbringen und Glaubensvorstellungen. Und was hat das mit mir persönlich jetzt, auch wenn ich jetzt im Kirchenraum sitzen würde, zu tun? Aber dieser letzte Aspekt, okay, der ist echt nachdenkenswert. In der Schwäche eine Kraft zu erkennen oder daraus zu entwickeln. Die einen machen sich Gedanken darüber, mit welcher Schultüte soll mein kleiner Spatz nach den Sommerferien eingeschult werden. Und die anderen feiern, dass ihr Kind mit der Schule durch ist. MSA geschafft, vielleicht sogar Abitur, zumindest sich den Hauptschulabschluss erkämpft. Wir kommen zur Fürbitte. Was können Sie den ABC-Schützen als Vorgeschmack auf die Schule mit auf den Weg geben? Und was denen, die jetzt wirklich fürs und durch das Leben lernen werden?
Gott, wir bitten dich, lass uns durchatmen, gerade auch die Schülerinnen und Schüler, die Lehrerinnen und Lehrer und viele Eltern, auf denen so viel lastet. Gib die Chance auf Pause, damit sich neue Kraft sammelt. Um die bitten wir für alles, was dran ist und was hart ist. Du kennst unsere Schwächen, Gott. Lass darin deine Stärke groß sein. Verwandle und hebe auf, wo wir schwach sind. Gott, aufatmen, aufbrechen. So wie die, die jetzt mit der Schule fertig werden. Das gehört zu unserem Leben. Durchatmen auch und ausatmen. Sei da, wo Menschen zum letzten Mal ausatmen. Du Schöpfer, Atem, trage du uns.
Amen. Also, wenn Regentropfen nicht wieder die Blüten meiner Mohnblumen zerstören oder unsere Paradiso-Sonnenblumen zerhauen, dann ist der ein oder andere Regenguss durchaus gut für den Garten, die Pflanzen und letztlich auch als Erfrischung für uns. Dann ist der Regen wirklich ein Segen.
Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich. Und schenke dir Frieden. Amen.
Kennen Sie Toy Story, Herr Bischof?
Nee, was ist das?
Dieser Animationsfilm mit den Spielzeugen.
Muss ich leider passen.
Woody und Buzz Lightyear. Buzz Lightyear, das ist so eine Astronautenfigur. Ja. Der sagt immer, bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter. Ah. Und das muss jetzt umgetextet werden, finde ich. Bis nach Spanien und noch viel weiter. Also hoffentlich noch viel, viel weiter. Wobei erstmal nur Spanien Georgien schlagen. Aber das sollte wohl klappen. Deutschland gegen Spanien. Wie könnte es ausgehen?
Also ich erwarte jetzt Drama in der nächsten Runde und würde denken 4-3 im Elfmeterschießen. Also um das mal gleich so vorwegzunehmen.
Okay. Oh, da muss ich jetzt gerade bei mir nochmal umdenken. Ich sag mal ganz fix flott 2-1 für Deutschland.
Okay.
2-1 für Deutschland. Ja, doch, also, ich bleib da zuversichtlich. Na. Wir werden es und Sie werden es genauso erleben. Genauso, wie Sie uns erleben werden nächsten Sonntag wieder. Aber bis dahin ist noch eine Woche dazwischen. Kommen Sie gut durch die Woche.
Eine gute, gesegnete Woche und noch viel weiter für Sie.